Also, dass ich in einer Gruppe mit 100 Menschen nicht mein Business genauso voranbringen kann und genauso weit kommen wie in einem 1-zu-1-Coaching, das ich mit einem Business Coach zum Beispiel mache. Das sollte eigentlich logisch sein.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Ehrlich gesagt, Bianca Fritz ist für mich eine der wenigen, die Social Media nicht nur denkt, sondern fühlt. Als Journalistin, Yoga-Lehrerin und Mentorin für Mindful Marketing bringt sie etwas in diese Branche, das oft zu kurz kommt. Echte Menschlichkeit. Ohne Esogeschwurbel, aber mit Haltung. Sie unterstützt Coaches, BeraterInnen und kreative Selbstständige dabei, sichtbar zu werden, ohne sich zu verbiegen. Ihre Formel? Authentizität statt Dauerperformance, Klarheit statt Chaos, Verbindung statt Vergleiche. In dieser Folge reden wir über persönliche Grenzen im Business, über den Umgang mit schwierigen Themen wie Trauer und Suizid und darüber, warum Social Media auch achtsam, leise und trotzdem verdammt wirksam sein kann. Wenn du Social Media nicht nur als Verkaufsmaschine siehst, sondern als Raum für echte Begegnung, dann ist diese Folge für dich. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Ja, wenn nach ganz langen Jahren, ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, Bianca, aber du kommst das zweite Mal in den Teddy-Podcast, allerdings in ein anderes Format. Schön, dass du da bist. Hallo.
Welch große Ehre, dankeschön.
Wir haben eh gerade so ein bisschen im Vorgeplänkel ein bisschen drüber gesprochen, dass mit deinem Buch Mindful Social Media Marketing, ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig, Social Media Marketing passt. Steht hinten dabei. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es Marketing dabei ist. Sie bei mir ein bisschen was getan hat und ich in den letzten Jahren mich mehr in diese Richtung Mindfulness irgendwo bewegt habe. Aber bevor wir über all diese Dinge reden und wie du dorthin gekommen bist, mag ich mit einem Spielchen beginnen, das ich immer ganz am Anfang spiele, nämlich 3 Sätze, die du mir bitte vervollständigst. Ehrlich gesagt freut mich das.
Europäische Tools ja doch was können. Ich habe nämlich tatsächlich gerade meinen E-Mail-Anbieter gewechselt und habe da ein ganz großes Graus davor gehabt und es macht einfach nur Spaß. Es ist toll.
Schön. Gegenstück dazu, ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Ach Gott, das ist schwierig bei der ganzen großen politischen Weltlage im Moment. Aber tatsächlich im Moment dieses, wie furchtbar egal es den Regierungen ist, wie viele Menschen gerade ihre Rente verlieren.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Dass wir in Sachen KI nicht die ganze Verantwortung den Nutzern zuschieben können. Also ich habe das Gefühl, die gehen gerade gegenseitig aufeinander los, die es nutzen, die es nicht nutzen, und geben sich gegenseitig die Verantwortung und verantwortlich ist eigentlich jemand anders. Und wir sollten uns zusammenschließen und schauen, dass das ein Tool ist, das wir gut nutzen können.
Schöner Einstieg. Wir haben es, ich habe es ja gerade so ein bisschen gesagt, wir hatten den ersten Kontakt tatsächlich aus fachlicher Sicht. Ich habe dich damals als Autorin deines Buchs interviewt. Und ich mag heute mit dir ein bisschen mehr drüber reden, wie sich auch so dein Weg entsponnen hat. Und dieser Podcast soll ja auch so ein bisschen dazu dienen, wie sind verschiedene Sichtweisen auf Thema Geschäft mit all dem, was uns persönlich auch manchmal trifft, manchmal hebt, und wie man damit umgehen. Und jetzt hast ja du einen recht breiten Weg, vielleicht auch nicht so unbedingt den geradesten Karriereweg hingelegt, kenne ich aus eigener Erfahrung gut. Und zum Einstieg, was glauben denn viele Menschen nach wie vor über dich, das eigentlich gar nicht mehr stimmt?
Tatsächlich dieses, dass ich Yoga-Lehrerin bin, weil das bin ich nicht mehr. Das habe ich während Corona an den Nagel gehängt, weil ich gedacht habe, es gibt so viele Yoga-Lehrerinnen, die gerade um ihre Existenz kämpfen. Ich unterstütze lieber sie, als da selber noch weiter mitzumachen quasi. Das war für mich ein ganz toller Einstieg in diese ganze Mindfulness-Welt, auch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Aber ich habe mich tatsächlich dann irgendwann auch davon verabschiedet.
Da muss ich jetzt noch, weil wenn du sagst, okay, ich unterstütze andere damit, indem ich mich einfach selber zurücknehme, das ist ja eine Eigenschaft, die ich mir ab und zu auch wünsche, so irgendwie dieses Rücksicht nehmen auf andere und halt ein bisschen größer denken über den eigenen Vorteil hinaus. Das würde uns ja oft helfen. Jetzt ist es aber aus geschäftlicher Sicht zu sagen, okay, ich gebe jetzt einen Geschäftsbereich auf, damit anderen geholfen ist, ja, recht selbstlos. Wo kommt das her?
Das klingt jetzt tatsächlich selbstloser, als es ist. Also, weil wenn du natürlich mehrere Möglichkeiten hast, wenn du mehrere Berufszweige aufgebaut hast, mehrere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, dann ist es natürlich A, auf der einen Seite einfacher, was abzugeben, und B, war ja wirklich ein Bedarf da. Also ich habe das, was ich dann quasi im Yoga nicht mehr verdient habe, sehr, sehr schnell durch den anderen Bereich decken können. Also von daher war das jetzt kein Einschnitt, der mir wehgetan hat in dem Sinne.
Wie sicher war, also ich bin ein totaler Sicherheitsfreak. Ich würde am liebsten wissen, wie sich der Umsatz am besten auf die nächsten Jahre hin entwickelt. Es ist ja trotzdem ein Risiko in so einer Entscheidung drinnen. Wie sicher warst, beziehungsweise wo hast du die Sicherheit hergenommen, dass das funktioniert?
Ich bin selber ein Schisser. Also wirklich so. Also ich bin auch ganz großer Fan von Sicherheit. Und für mich war tatsächlich der größere Sprung vorher noch, ich hatte sehr lange noch eine Teilzeit-Festanstellung, die ersten 3 Jahre eigentlich meiner Selbstständigkeit, und dann ganz in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war tatsächlich ein Riesensprung, der mir unheimlich schwer gefallen ist. Und mir haben 2 Sachen geholfen. Das eine war tatsächlich ein Coaching, das ich damals gemacht habe, wo mich die Coachin irgendwann gefragt hat, wie lange arbeitest du da noch? Und ich ihr in dem Moment ein Datum sagen konnte und ich selber nicht wusste, wo kommt das jetzt her, und mir ist schlecht geworden bei dem Gedanken und ich habe richtig Panik bekommen. Und die nächste Frage war dann aber, okay, was brauchst du dann bis dahin, dass du dich damit wohlfühlst? Mhm. Und das eine war tatsächlich ganz klar Geld gespart, also dass es ein finanzielles Polster gibt in dem Moment, wo ich in die komplette Selbstständigkeit gehe, dass einfach auch ich Durststrecken durchstehen kann, mit denen man gerade am Anfang eigentlich unbedingt rechnen sollte. Das war auf jeden Fall etwas, was mir geholfen hat. Und dann auch vorher die Fühler auszustrecken. Also ich mache das eigentlich, ich beobachte das manchmal bei Kolleginnen und denke immer, wow, wie schaffen sie das? Wie machen sie das, dass sie zum Beispiel ein Programm, das sie die letzten Jahre gehabt haben, das ihnen gedient hat, wo man gesehen hat, da waren auch immer Leute da, dass sie das von einem auf den anderen Moment fallen lassen können. Mhm. Ich kann das nicht. Ich muss immer erstmal das andere nebenbei schon mal ein Stück weit aufbauen, dass ich weiß, okay, da passiert was, da ist ein leichtes Grundrauschen auch da, und dann traue ich mich zu springen. Und selbst dann auch immer noch mit Bauchkrummen, also muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Ich würde gern auch, damit man so ein bisschen den Weg, wie sich Entscheidungen entwickeln, so ein bisschen auskitzeln aus dir.
Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, du hast mit 16 beschlossen, Journalistin zu werden.
Ja.
Was ja heute sicher hilfreich ist. Ich meine, mit Content umgehen journalistisch macht in deinem Job höchstwahrscheinlich ganz viel Sinn. Aber was war so der Moment, wo du gewusst hast, okay, das ist es jetzt einmal in der Grundausrichtung. Ich möchte Inhalte schaffen, ich möchte berichten. Oder was war es? Was hat dich fasziniert?
Ich wollte schreiben. Mhm. Und meine Familie hat mir gesagt, Romanautorin ist zu unsicher. Werd doch Journalistin. Das war auf jeden Fall schon mal so Punkt 1. Wie unsicher der Journalismus ist, war uns, glaube ich, allen nicht so ganz klar in dem Moment, auf welches Feld ich mich da eigentlich einlasse, sondern es erschien immer noch sicherer, als Romane zu schreiben. Und was mich tatsächlich auch noch ganz, ganz stark angetrieben hat, war so diese Idee, dass ich überall Fragen stellen darf, dass ich neugierig sein darf, dass ich da überall nachhaken darf bei Feldern, wo man sonst nicht reinkommt. Und ich kann mich auch wirklich für alles begeistern und nachfragen. Und So war das dann eigentlich relativ schnell sehr klar. Und außerdem war ich 16 und war wahnsinnig in Nick Carter verliebt und habe gedacht, dass ich dann über die Backstreet Boys schreiben kann und ihn interviewen kann. Das kam natürlich auch noch dazu.
Jetzt?
Nein, leider nicht. Bis heute nicht.
Was von dem ist denn heute noch über? Also von diesen Dingen, die da damals dahinter waren. Weil oft entwickelt sie sich ja dann anders und in meinem Rückblick komme ich immer wieder drauf, naja, aber da waren schon Dinge angelegt, die ich halt damals nicht benennen habe können, weil ich es halt schlicht nicht gekannt habe. Aber ist noch was da davon?
Also die Liebe für Worte, fürs Schreiben, für Dinge ganz klar auszudrücken, die ist definitiv noch da. Und was ich dann im Laufe der Journalistenbahn gemerkt habe, ist, welcher Teil vom Journalismus mir liegt und was mir nicht so gut gefällt. Also alles, was irgendwie in Richtung Skandal oder auch nur investigative Recherche, die Leute nerven, irgendwas hervorkitzeln, was sie nicht sagen wollen, das war nie mein Ding. Was ich aber immer geliebt habe, war, mit Menschen über das zu sprechen, was sie begeistert. Also, und was sie vielleicht selber auch nicht so gut ausdrücken können, wo sie sich selber schwer tun damit. Also eine ganze Zeit lang war mein absolutes Lieblingsgebiet tatsächlich über Wissenschaft zu schreiben. Und dann mit den Wissenschaftlern und immer wieder nachzuhaken, hey, wie geht das? Und sich einfach nicht so blöd zu fühlen, wirklich nachzuhaken, bis man es selber verstanden hat, damit man es dann in Worte packen kann, die andere verstehen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ganz, ganz stark noch geblieben ist und was ich in meiner jetzigen Arbeit halt einfach sehr stark auf persönlicher Ebene mit den Menschen machen kann. Also ich arbeite ja mit ihnen auch ihr Warum. Und da dann wirklich nachzuhaken, was ist es, was dich in bestimmten Situationen angetrieben hat, was dich immer wieder angetrieben hat, so wie du es jetzt auch so ein bisschen bei mir machst eigentlich gerade im Moment.
Ah.
Diese Neugier zu haben und rauszuspüren, okay, was ist es wirklich? Wo ist die Essenz? Das liebe ich. Ja.
Aber bleiben wir vielleicht beim Warum jetzt gar nicht so sehr beim Persönlichen. Du kannst natürlich auch was Persönliches erzählen, aber irgendwie, wenn man so drinnen ist in diesen Themen, und ich unterstelle uns jetzt einmal beiden, dass wir uns sehr viel auch mit persönlichen Warum beschäftigt haben, dann ist es irgendwie so ein Eklor-Thema, das ist im Zentrum und das muss im Zentrum stehen. Wenn ich das jetzt 10 Jahre zurückschaue, hätte ich ganz viel Erklärungsbedarf, das meinem 10 Jahre jüngeren Ich zu erklären, warum das Warum so wichtig ist.
Mhm.
Und von außen sehe ich es natürlich jetzt bei anderen immer total einfach und leicht, da ist irgendwie was, da müsste sich jemand beschäftigen. Siehst du das auch so, dass sich einfach ganz viele Menschen mit dem inneren Grundantrieb zu wenig beschäftigen? Beziehungsweise hätte ich den Eindruck, dass seit Corona sich da ein bisschen was zu drehen begonnen hat und die Leute schon ein bisschen mehr nach innen schauen als vorher?
Ja, ja. Ja, also vielleicht, was du gerade gesagt hast mit dem 10 Jahre jüngeren Ich, das ist ja dann dieses ganz klare, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Du kannst jetzt erst deine Entscheidungen, die du vor 10 Jahren getroffen hast, mit dieser Brille, wenn du diese Warum-Brille quasi aufhast, verstehen. Also, natürlich habe ich da gehandelt, weil das entspricht meinem inneren Antrieb, der quasi schon immer da war. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es eine Zeit lang einen ganz, ganz großen Aufschwung gab in die Richtung, also dass sich ganz viele mit dem Warum und den Werten beschäftigt haben, dass jetzt einfach aufgrund der Krise auf Krise auf Krise und dass die Leute sehr, sehr, sehr schauen müssen, wie sie überhaupt durch den Tag kommen, dass das Interesse eher wieder ein bisschen nachgelassen hat. Also das ist das, was ich so spüre. Das ist so, dass es sich anfühlt wie ein Luxus, sich damit beschäftigen zu können. Was mache ich, wenn das Essen auf dem Tisch steht, quasi?
Gut, ja, das, also wir haben ja vorher gesprochen, gesamtwirtschaftliche Situationen am Globus im Moment halt so ist, wie sie ist. Gut, vor dem Hintergrund gebe ich dir recht, dass man da schon merkt, dass jetzt irgendwie wie in der Bedürfnispyramide so gefühlt wieder irgendwie ein Schritt.
Genau, wir sind so ein Stück weiter runtergerutscht, ja.
Jetzt hast du, ich komme wieder zurück, du hast ja dann irgendwann den Entschluss gefasst, ich bin jetzt nicht mehr Journalistin, ich gehe weiter. Und das macht man ja üblicherweise entweder dann, wenn uns was anzieht oder wenn uns was abstößt. Was war es bei dir?
Ich hänge gerade noch an dem Satz, ich bin nicht mehr Journalistin. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen würde.
Okay.
Oder ob das tatsächlich so stark ein Teil von mir ist. Also die Art und Weise, wie ich gelernt habe, Inhalte darzustellen, Frage zu stellen und so. Ob ich nicht immer irgendwie Journalistin bleibe. Aber ja, natürlich, ich verdiene mein Hauptgeld damit nicht mehr. Ganz definitiv. Also hin und wieder rutscht mal noch was Journalistisches rein. Aber ich mache selten, schreibe ich im Moment noch journalistische Artikel. Und jetzt habe ich mich so an der Frage festgehalten, dass ich nicht mehr weiß, was deine Frage war.
War es damals irgendwie, du hast einfach deinen Beruf gewechselt. Machen wir es ein bisschen einfacher.
Ja.
Und üblicherweise passiert das entweder, wenn man sagt, okay, es ist genug, ich möchte das nicht mehr. Oder man eine Perspektive hat, wo man sagt, okay, da möchte ich hin und das finde ich jetzt einfach in dem, wo ich gerade bin, nicht. Und du hast ja dann in Richtung Yoga und so weiter weiterentwickelt, was ja ein anderer Weg ist, der ja andere Fähigkeiten braucht. Und was war es bei dir?
Ja, vielleicht muss ich das zeitlich nochmal sortieren. Also ich habe quasi die Yogalehrerausbildung und auch als Yogalehrerin gearbeitet, noch während ich festangestellt war. Und dann hat sich gleichzeitig so diese Idee aufgetan, gerade diejenigen, die mit Marketing so zu kämpfen haben, in ihrem Content, mit Social Media Marketing habe ich ja angefangen, inzwischen ist es breit, Content Marketing zu unterstützen. Und das war tatsächlich ganz stark dieses, dass ich da auch wieder einen Bedarf gesehen habe. Also da sind Leute, die was mega Cooles in die Welt bringen, die aber kein Budget haben, die eine Vorstellung von Marketing haben, dass das was ganz Toxisches und Schwieriges ist und es deshalb überhaupt nicht nutzen. Und denen wollte ich wie so eine Tür aufmachen. So, guck mal, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine Möglichkeit, wie du dich so zeigst, dass es sich für dich gut anfühlt. Also von daher war das tatsächlich ein ganz starkes Hinzu, würde ich sagen. Und trotzdem gibt's natürlich Dinge, die ich im Journalismus so, die vor allem eigentlich, also gar nicht so sehr im Journalismus als Branche, sondern einfach dieses, dass ich nicht so frei habe arbeiten können, wie ich wollte. Also ich glaube tatsächlich, es war von meiner Seite auch ein ganz starker Bedarf, da nicht nur anderen dabei zu helfen, gesehen zu werden. Ich wollte auch selber gesehen werden. Und das ist ehrlich gesagt im Journalismus, ich weiß nicht, wie es jetzt inzwischen ist. Ich bin ja doch jetzt auch schon 5 Jahre raus, komplett. Als junge Frau immer noch ein bisschen schwierig gewesen, wenn ich noch jung war. Ich wurde einfach als jung wahrgenommen. Also dieses, das waren schon immer noch die älteren weißen Herren, die dort das Sagen hatten. Und es war völlig klar, wenn das Heft vorgestellt wurde mit seinen Themen, dann macht das natürlich auch der Chefredakteur und so. Und ich hatte irgendwie auch das Bedürfnis, selber mal zu machen, selber was Eigenes aufzubauen. Weil ich habe eh schon immer so viel Liebe und Leidenschaft in meine Arbeit reingesteckt. Dieser Gedanke, dass die dann mir gehört, was ich da aufbaue, der war auch sehr verlockend, muss ich sagen.
Das Thema begegnet mir tatsächlich natürlich immer, wenn ich mit Frauen sprich bei mir im Podcast. Ich habe vor kurzem eine Tech-Journalistin, die Elisabeth Oberndorfer, bei mir zu Gast gehabt, die mittlerweile ein eigenes kleines Medium, wenn man es so nennen kann, mit Newsletter und so weiter betreibt, die unterwegs war, mit den Tech-CEOs von Zuckerberg abwärts auch gesprochen hat, also gut verankert und im Know-how gut unterwegs, die halt auch erzählt hat, dass sie halt Frau, blond, zierlich, immer wieder halt in die Situation gerät, dass ihr halt Menschen, die 10, 15 Jahre weniger Berufserfahrung wie sie haben, ihr die Welt erklären möchten und da irgendwie die Kompetenz nicht zusprechen. Ist es jetzt in deinem Job, du bist ja selbstständig, machst deine Coachings, deine Beratungen, deine Dienstleistungen, ist es da aus deiner Sicht anders, weil man sich halt mehr sichtbar machen muss?
Es ist komplett anders. Also wirklich, ich hab gerade auch nochmal überlegt, so ja, vielleicht habe ich es mir da ja auch sehr leicht gemacht, dass ich mich in meiner ganzen Kommunikation mehr an Frauen richte als an Männer. Dass ich quasi gar nicht mehr erst in dieses Gefälle komme oder so. Aber es kommen ja trotzdem Männer zu mir. Und es arbeiten auch Männer mit mir zusammen. Und da erfahre ich eine ganz andere Wertschätzung meiner Expertise von Anfang an, als ich es in einer Festanstellung tatsächlich erlebt habe. Und vielleicht eine Sache möchte ich auch noch sagen, was bei mir auch noch mit dazu kam. Das war tatsächlich etwas, was sich die Redaktion, wenn ich also so gerade im Volontariat, also das ist ja die Ausbildung zur Redakteurin, da gehst du so von Station zu Station und die sprechen, die Chefredakteure, die sprechen dann zwischendurch mal miteinander. Und mir wurde dann immer erzählt, dass man weitergegeben hat, dass ich jemand bin, den man so ein bisschen bremsen muss.
Okay.
Also ich habe quasi zu viele Ideen und will zu viel machen und sowieso. Und wohin zu kommen, wo man mich nicht bremst, weil ich nämlich meine Chefin bin, das war extrem anziehend. Es ist natürlich gleichzeitig auch manchmal eine Gefahr, dass einen niemand bremst, ne? Weil dann ja rennt man und rennt und rennt.
Gut, ich spüre raus, dass es bei dir auch so war. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich will Freiheit, ich will mich nicht mehr in irgendeiner Hierarchie bewegen müssen, sondern mach die Regeln für mich selbst. Und dann geht es ja irgendwann ums Thema Sichtbarkeit, wo wir uns natürlich darstellen müssen, wo wir natürlich auch Kundinnen gewinnen wollen. Und eins meiner Lieblingsthemen seit immer ist das Thema Authentizität, wo wir ja gerade im Marketing in einem Widerspruch sind aus meiner Sicht, weil wir ja auf der einen Seite inszenieren, auf der anderen Seite authentisch sind und den Satz, ich kann ihn nicht mehr hören mit jedem Marketer, ist, naja, beim Marketing gehört halt ein bisschen Übertreibung dazu.
Aha.
Wo ich mir dann immer denke, naja, die halbe Wahrheit ist auch eine Lüge. Und wie gehst du damit um? Wie wichtig ist jetzt Authentizität wirklich? Und gerade in dem Spannungsfeld, natürlich wollen wir uns gut darstellen, weil wir wollen ja am Ende, dass jemand sagt, das ist ein attraktives Angebot. Aber das ist ja gar keine so triviale Frage, wie ich immer wieder feststelle.
Absolut. Also die ist riesig und ich habe auch das Gefühl, ich beantworte die jeden Tag neu für mich. Also das ist nicht so, dass ich da einmal eine Antwort gefunden habe, so authentisch will ich sein. Und diese Linie fahre ich dann quasi die ganze Zeit, sondern allein schon, also ich habe letztes Jahr meinen Vater verloren und da war die große Frage, wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil ich bin eine Personenmarke, ich bin sehr sichtbar als ich. Ich glaube auch als Person schon erfahrbar auf meinen Kanälen und so. Und das hat eine völlig neue Dimension aufgemacht. Was erzähle ich meinen Followern? Was behalte ich für mich? Wann erzähle ich es? Will ich wirklich diejenige sein, wo dann auch verheulte Bilder von sich postet? Oder will ich diejenige sein, die am Schluss zurückkommt und sagt, das habe ich daraus gelernt? Oder suche ich irgendwas dazwischen? Und das ist wirklich, es ist ein ständiges Austarieren und es ist auch so wahnsinnig persönlich, dass es unheimlich schwer ist, finde ich, so allgemeine Tipps für diese Authentizität zu geben. Ich meine, wir sind ja selbst im Leben nicht. Wir sind ja selbst im Leben nie hundertprozentig authentisch. Also ich habe in den letzten Jahren, wo wir so vorher über Entwicklung gesprochen haben, ich habe natürlich auch einiges gemacht, mich weiterentwickelt. Ich habe mich sehr stark mit dem Nervensystem beschäftigt, habe eine Coaching-Ausbildung, die mit dem Nervensystem arbeitet, mit reingenommen. Weil, also mein erster Grund war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, ich habe Kundinnen, denen fällt es so schwer, mal ein Foto von sich zu posten oder mal online zu gehen, dass ich weder mit Mindset-Arbeit noch mit irgendwelchen mentalen Argumenten, ich komme da nicht dran. Das steckt irgendwie im System. Das ist wirklich so ein Gefühl im Körper, dass du nicht sicher bist. Und das hat mich interessiert, so wie komme ich denn da dran? Und diese Ausbildung hat mir nochmal wahnsinnig geholfen. Also wie gesagt, erstmal war die Idee, es für andere zu machen. Dann habe ich gemerkt, oh shit, du brauchst es eigentlich selber. Es ist total hilfreich.
Ja, das haben wir ja immer wieder, dass wir es eigentlich einmal für uns machen und dann kann vielleicht jemand davon profitieren.
Genau. Und es ist wirklich so dieses, allein schon wie ich heute in Settings reingehe, meine Gruppenprogramme, ich sitz anders da, ich habe vorher anders geatmet, ich bin geerdeter, mich wirft eine Frage, auf die ich nicht sofort eine Antwort habe, nicht mehr sofort aus der Bahn. Und das sind alles so Dinge, die dir natürlich enorm helfen können, authentischer zu sein. Weil um authentisch zu sein, musst du ja erstmal wahrnehmen, wo bin ich eigentlich gerade? wie fühle ich mich? Und erst als drittes kommt dann die Frage, wie viel davon will ich denn nach außen zeigen?
Also ich sehe das, manchmal wird es ein bisschen als Ausrede von manchen empfunden, aber authentisch bin ich halt immer in der jeweiligen Rolle, weil ich werde mich gegenüber meinem 7-jährigen Sohn hoffentlich anders benehmen, als wenn wir zwar jetzt ein Gespräch miteinander führen, versus ich bin in einem Kundenworkshop, wo ich vielleicht 10 Mitarbeiter aus einem Unternehmen sitzen habe. Natürlich muss ich mich anders benehmen, geben und auch andere Themen spielen, klarerweise. Würde ich mit denen wie mit meinem 7-jährigen reden, weil auch nicht authentisch, zumindest nicht in der Rolle. Also das ist so mein Zugang zu dem Thema.
Das ist mega gut und so. Also da kommt man dann auch wieder auf die Idee, beschäftige ich mich eigentlich mit der Zielgruppe oder nehme ich einen Wunschkunden, eine Wunschkundin, mit der ich dann sprechen möchte quasi in meinem Content? Weil dann habe ich nämlich genau dieses, wie wäre ich denn authentisch im Gespräch mit dieser Person? Und das ist tatsächlich immer wieder ein Aha-Moment, den ich auch mit meinen Kunden erlebe, wenn sie mir was erzählt haben aus einem Coaching, das sie hatten und so weiter. Und ich sage, warum nimmst du es nicht genauso und erzählst es auf Social Media? Du arbeitest doch gern mit dieser Kundin zusammen. Du hättest doch gern mehr Kundinnen auf diese Art und Weise. Dann erzähl das doch genauso, wie du es mir gerade erzählt hast.
Wo siehst denn du so ein bisschen die Grenze, was jetzt Krisen angeht? Ich weiß, bei mir, da gab es auch eine Phase einer Depression, wo ich natürlich mir dann überlegt habe, um Gottes Willen, das kann ich ja jetzt nicht erzählen, weil wenn ich jetzt der depressive Berater bin, dann kauft ja erst recht keiner mehr bei mir. Und dann geht er die Spirale weiter. Ich habe es auch in der Depressionszeit selber dann nicht erzählt.
Ja.
Danach, wie es dann besser ging, habe ich es schon zum Thema gemacht und habe dann aber gelernt, also das waren teilweise Kontakte, die habe ich 5 Minuten gekannt und man ist irgendwie auf dieses Thema gekommen. Es ist nicht so, dass ich immer dumm gelaufen bin und überall, hallo, ich bin der Depressive oder der Ex-Depressive. Ja. Aber mir haben Menschen Geschichten erzählt von, sie nehmen Tabletten, dass durch den Tag kommen, sie weinen nach Kundenterminen im Auto und so weiter.
Oh, wow.
Wo ich mir dann echt gedacht habe, okay, Wahnsinn, du erzählst was, du öffnest dich, bist authentisch und es kommen solche Dinge daher. Jetzt weiß ich nicht, ob es im Geschäft immer hilft, aber es macht uns irgendwie greifbarer und natürlich ist auch die Sympathie zu diesen Menschen eine ganz andere, wie mit jemandem, mit dem ich so ein klassisches Business-Beziehung habe. Jetzt wird es nicht jeder tun können. Wie geht's dir mit solchen Dingen? Wo ist aus deiner Sicht die Grenze? Was kann man erzählen? Wo wird's zur peinlichen Inszenierung? Jetzt weine ich vor der Kamera, damit ich Mitleid bekomme. Das ist ja auch nicht so einfach zum Greifen.
Ja. Tatsächlich hilft's mir sehr, in dem Moment wieder in die Rolle der Dienstleisterin reinzuschlüpfen. Und mich zu fragen, erzähle ich das jetzt nur, um authentisch zu sein, um nahbar zu sein? Oder gibt es irgendetwas, was mein Gegenüber daraus mitnehmen kann? Und was du jetzt gerade erzählt hast mit dem persönlichen Gespräch, da haben wir natürlich eine Ebene, die wir leider online nicht haben, weil du erzählst es ja auch nicht jedem, dem du begegnest, sondern irgendwo hast du ein Bauchgefühl, hast du ein Gespür, dass das bei dieser Person jetzt gerade gut landen könnte, dass die das braucht, dass sie sich dann vielleicht sogar selbst öffnet. Das heißt, dieser kleine Dienstleister in dir, der überlegt, gebe ich dir das jetzt mit oder nicht, der ist da. Und auf Social Media, finde ich, ist das tatsächlich ganz ähnlich. Also ich erzähle ziemlich offen oder sehr offen eigentlich diese Dinge, wenn ich das Gefühl habe, sie führen irgendwo hin. Also ich habe irgendeine Botschaft, ich habe irgendwas, was das Gegenüber daraus mitnehmen kann. Und das kann tatsächlich auch mal sein, also du merkst, es fällt mir tatsächlich immer noch schwer, aber mein Vater hat sich suizidiert, also der hat Suizid begangen und ich war so lange unsicher. Kann ich das sagen? Soll ich das sagen? Bin ich dann die Social Media Marketing, deren Vater sich das Leben genommen hat? Oder keine Ahnung, also so dieses, auch vor diesem Stempel hatte ich wahnsinnig Angst. Und zugleich habe ich halt in der Zeit so stark gemerkt, was für ein krasses Tabuthema das ist, wie schwierig es ihm diese Entscheidung gemacht haben muss, wie schwierig das für uns als Angehörige ist, dass das so ein Tabu ist. Und wenn du dann mal googelst und die Zahlen siehst, in Deutschland irgendwie jedes Jahr 10.000 Menschen und jeder Suizid betrifft mindestens 9 nahe Menschen. Also dann hast du ein Bild davon, wie viele Menschen da betroffen sind und nicht drüber sprechen. Und das hat dann irgendwann so stark in mir die Motivation aufgebaut, dass ich am World Suicide Awareness Day tatsächlich die Geschichte geteilt habe. Und da aber dann einfach mit der Botschaft, hey, sprecht mit den Menschen, sprecht sowohl mit den Angehörigen als auch mit denen, wo ihr das Gefühl habt, da könnte eine Gefahr sein, weil die brauchen euch. Und da war dann wirklich so, die Botschaft hat nichts mit meinem Business zu tun, aber es war für mich eine wichtige Botschaft und du glaubst nicht, wie viele Privatnachrichten ich bekommen habe von Menschen, die auch betroffen waren, die Angst haben, dass sie betroffen sein könnten. Also das hat wirklich eine große Welle ausgelöst, dass ich das geteilt habe. Das war ganz, ganz schwierig, dahin zu kommen in der Entscheidung. Und das war für mich erst möglich, als ich das Gefühl hatte, das hat jetzt nichts mehr, das hat keine strategische Überlegung mehr, die irgendwie mit meinem Business zu tun hat, sondern ich habe da wirklich eine Botschaft, die raus muss, wo ich das Gefühl habe, das hilft Menschen. Und dann kann ich sehr persönlich und sehr privat werden, aber nicht einfach nur, damit ich persönlich und privat bin.
Also mein Eindruck oder mein persönliches Empfinden bei solchen Themen, die ein bisschen schwieriger sind, wo vielleicht auch so ein bisschen das Thema, ist es gesellschaftstauglich oder nicht, dabei ist, dass wenn man wirklich aus genau dem Antrieb ist, na, du beschrieben hast, ich habe jetzt einfach was zu erzählen, dass das in der Regel auch gespürt wird draußen. Und es hat, auch wenn es jetzt kein Business-Thema, ich meine, natürlich machst du keine Werbung mit dem Suizid vom eigenen Vater, selbstverständlich nicht. Aber das hat dann schon auch Auswirkungen auf Business, weil sowas wie Mitgefühl, weil sowas wie Empathie natürlich entsteht bei den Menschen und man das Gefühl hat, okay, der Marz wär ehrlich mit mir. Kannst du das nachvollziehen oder?
Kann ich nachvollziehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich den Gedanken bisher noch gar nicht hatte. Also es ist wirklich so, es war eher noch so eine gewisse Verantwortung und Nähe zu den Menschen, die mir schon sehr lange folgen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich denen ja langsam irgendwie schuldig bin zu sagen, was wirklich los ist. So, also das eher noch als wirklich, also ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich hat es eine Auswirkung und deshalb sagen ja auch alle, dass Authentizität funktioniert. Aber ich kann wirklich ganz ehrlich sagen, den Gedanken hatte ich jetzt das erste Mal. Ich kann ihn nachfühlen, aber ich hatte ihn jetzt das erste Mal, ja.
Soll ja dieser Podcast sein, dass verschiedene Sichtweisen irgendwie zusammenkommen und die uns jetzt zuhören, das dann auch für sich nehmen und einmal für sich nachdenken. Was macht denn das für Gedanken bei mir? Ein ganz anderes Thema. Jetzt gibt's ja ganz viele Tipps da draußen. Wie wird man sichtbar, wie wird man reich, wie kriegt man Wunschkunden und. Drehen wir das Spiel mal um. Was funktioniert denn aus deiner Sicht ganz sicher nicht?
Also ganz,
Leben vielleicht.
Ganz klassisch natürlich reich über Nacht. Also dieses, du haust einen Kurs raus und die Welt hat auf diesen Kurs gewartet und du musst nie wieder etwas tun und sitzt Cocktail schlürfend am Strand. Mhm. Leider, nein. Und ich glaube, was die letzten Jahre auch gezeigt haben, warum so das Online-Business im großen Stil auch ein bisschen ein Problem ist. Ich glaube, zu viele haben zu schnell skaliert und sind dann mit der Betreuung ihrer Kunden nicht mehr hinterhergekommen. Also, und zugleich waren oft die Versprechen sind nicht kleiner geworden. Also, dass ich in einer Gruppe mit 100 Menschen nicht mein Business genauso voranbringen kann und genauso weit kommen wie in einem 1-zu-1-Coaching, das ich mit einem Business-Coach zum Beispiel mache. Das sollte eigentlich logisch sein, aber es wurde trotzdem überall so verkauft und deshalb hat man jetzt einen sehr, sehr großen Vertrauensverlust.
Aber wie erklärt sich das, genau diese Übertreibungen und dieses, das geht ja ein bisschen auf dieses Inszenierungsthema hin, aber wir alle wissen, über welche Art von Coaches, hauptsächlich männlich konnotiert, na nicht nur, aber naja, die bekannten Gesichter tendenziell männlich, das geht ja nicht weg. Also das kenne ich, bin jetzt seit 2006 irgendwie so in der Branche. Und die gab es doch immer schon. Vielleicht nicht immer dieselben, aber es funktioniert ja offensichtlich noch, weil sonst gäbe es nicht so viele Anbieter, die da stehen und mir erzählen von 7-8-stellig im Jahr, wenn ich mich in deren Betreuung begebe. Und es gibt auch Menschen, die das in Anspruch nehmen. Ich habe gerade gestern ein Facebook-Posting gesehen, von einer Agenturkollegin bei mir hier aus der Gegend, die nach Koblenz gefahren ist, wir wissen damit, von wem wir sprechen, stolz die Plakette mit den beiden Brüdern in die Kamera gehalten habe. Und die habe ich tatsächlich für sehr reflektiert gehalten. Bei mir ist jetzt hängen geblieben, okay, unseriös. Wer mit solchen Menschen zusammenarbeitet, passt nicht in mein Wertegefüge. Aber warum funktioniert sowas offensichtlich immer noch? Ist es das in Aussicht stellen von Reichtum? Ist so einfach.
Ja, Reichtum mit Leichtigkeit. Also das ist einfach, das ist ein Versprechen. Das so stark an einem Wunsch von uns rüttelt. Und eben auch, wir hatten es ja von Sicherheit, ne? Es geht ja gar nicht mehr nur um den Reichtum. Den meisten würde es ja schon reichen, wenn sie wüssten, ich habe ein regelmäßiges Einkommen, es wird immer was reinkommen, mein Business wird funktionieren. Das würde ja tatsächlich den meisten schon reichen. Und dann sehen sie, okay, das Versprechen ist so groß, das erreiche ich wahrscheinlich eh nicht. Aber wenn ich einen Teil davon erreiche, dann habe ich ja das, was ich wollte.
Also so auf den Mond zielen und man ist
richtig,
dann auch
richtig, genau. Also nehme ich doch gleich die mir was ganz Großes versprechen und komme dann vielleicht zumindest auf halbem Weg an. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was bei ganz vielen mitspielt. Und das andere, was ich tatsächlich bei mir selber bemerke, manchmal, wenn ich so diese Werbungen sehe, ist so dieses, irgendwo ist diese Neugier auch ganz groß, ob die vielleicht doch irgendeine Geheimtür kennen, die wir alle noch nicht sehen. Und natürlich müssen sie sich das dann teuer bezahlen lassen, diese Geheimtür. Also das macht schon auch was mit mir. Ich habe Gott sei Dank tatsächlich noch nie dort investiert oder so, aber es macht was mit mir. Diese großen Versprechen machen was mit mir. Ich glaube, die berühren uns einfach viele Sehnsüchte in uns, viele Grundbedürfnisse auch und deshalb funktioniert das leider.
Also ich habe es gerade bei mir gesehen, es war jetzt zwar nicht so ein Anbieter, aber man hat jemanden eine Zeit lang zur Seite genommen für meine YouTube-Strategie, einfach auch um einen anderen Blick zu bekommen und da waren dann auch so gute Ansprache, individualisiert und so weiter. Und da waren halt dann natürlich auch die Versprechen, dass die Abozahlen sich auf Ziel verdoppeln, dass, wir haben auch festgelegt, leider nicht abhängig dann für die Bezahlung, aber wie viele Aufträge über YouTube kommen sollen. Am Ende waren es jetzt 3.000 Euro für eine Betreuung, die mir 12 Videos gebracht hat, 0 Euro Umsatz und ganz viel Lernen. Und da habe ich es halt für mich jetzt auch gemerkt, okay, da war halt, jemand hat mir gesagt, in dem Painpoint, den ich gerade gehabt habe, der Kanal wächst nicht, es irgendwie habe ich die Scheuklappen auf und irgendwas muss da sein, was ich gerade selbst nicht sehe, nehmen wir jemanden dazu und muss jetzt ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich hätte die Aufbereitung der Videos auch günstiger haben können in der Qualität, wie es gekommen sind. Gleichzeitig mag ich es aber nicht missen, weil ich halt für mich jetzt weiß, okay, auf diese Dinge möchte ich achten bei zukünftigen Zusammenarbeiten und ich habe auch gelernt, wie viel ich eigentlich weiß über die Optimierung von YouTube-Videos, weil meine besser funktionieren, wie das, was mein Dienstleister da gemacht hat. Brauchen wir diese Krisen oder diese Fehlschläge?
Ich glaube schon. Ich glaube, so hin und wieder so ein Fehltritt, das ist immer die Frage, wie tief der gehen muss. Ne? Also wie tief man da quasi einmal reinspringt. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich ein paralleles Erlebnis hatte. Ich war tatsächlich auch mal in so einem größeren Gruppenprogramm, das auch sehr teuer war zum Aufbau von Online-Business, Verkauf von Kursen und so weiter. Und spannend ist ja dann auch immer die Dynamik, was einem gesagt wird, warum es funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und mir ist tatsächlich, also mein größtes Learning aus diesem Kurs war, dass ich nicht in so große Kurse kann, weil die ganzen Kurse natürlich darauf aufbauen, dass du exakt ihre Schritte befolgst. Mhm. Und wenn du auch nur ein bisschen abweichst, dann bist du quasi selber schuld, dass dein Erfolg nicht kam. Jetzt war zum Beispiel eine Sache, die wir in diesem Kurs hätten machen sollen, am Schluss in der Upsell-Phase, nachdem wir den Kurs durchgeführt hatten, quasi an unsere Kunden, 5 E-Mails zu verschicken an einem Tag.
Okay.
Und dann habe ich halt gesagt, das mache ich nicht. Das geht mir so dermaßen gegen meine Wertvorstellungen, dermaßen gegen die Art und Weise, wie ich Business machen möchte. Und natürlich heißt es dann nachher, dann bist du auch selber schuld, wenn nicht so viele Verkäufe reinkamen, wie du wolltest. Und das war einfach ein ganz, ganz großes Learning für mich, dass ich nicht mehr mich in so großen Gruppen sehe, sondern dass ich lieber punktuell, individueller arbeiten möchte. Und trotzdem habe ich natürlich inhaltlich dort sehr, sehr viel mitgenommen. Und dann eben noch auf dieser Ebene, was möchte ich denn lernen? Also ja, ich glaube, es wird den einen oder anderen Fehltritt geben und ich glaube, den brauchen wir auch. Und da hilft es dann eben hinterher, das Krönchen zu richten und zu überlegen, ja, aber was habe ich denn gelernt? Also was war denn wichtig für mich? So wie du es gerade auch selber schon gemacht hast.
Wenn wir jetzt gerade so bei den Fehltritten und schwierigen Phasen sind, jetzt war bei mir an diese Depressions-Burnout, wie auch immer man es nennen will, Phase, dann schon auch eine Phase der Reflexion dann mhm. angeschlossen, beziehungsweise, dass man da drüber kommt, wo man reflektieren notwendig. Bin ja dann selber systemischer Coach geworden, bin selber Mentaltrainer mittlerweile und habe halt meine Tools mir zurechtgelegt. Und in der Phase habe ich für mich kennengelernt eine Methode, ich weiß nicht, ob sie wirklich so heißt, aber mein Gesprächspartner, der Markus Haberfellner, der auch schon im Podcast war, nennt es Golden Rules. Ich habe 5 Regeln in der Zusammenarbeit. Das sind solche Dinge, muss man grundsätzlich sympathisch sein. Ich kann kreativ arbeiten, ich bin Partner und nicht Lieferant. Es geht um Langfristigkeit und die 5. fällt mir gerade nicht ein, die steht am Zettel. Und mindestens 3 davon müssen positiv beantwortet sein, unter der Bedingung, die Rechnungen sind bezahlt. Können wir solche persönlichen Befindlichkeiten, weil man könnte ja auch sagen, das ist wehleidig, wenn ich es nicht aushalte, wenn der Kunde einmal sich anders verhält. Können wir sowas wirklich als Maßstab für Business nutzen?
Ich glaube, wir müssen. Wenn wir langfristig irgendwie auf dem Markt bleiben wollen und bestehen bleiben wollen und in unserem Business so viel an uns selber auch hängt, ne? Also wenn wir nur noch das Team führen, dann müssen wir eigentlich nur noch schauen, erfüllen die Mitarbeiter quasi diese Kriterien und gar nicht mehr auf die Kunden. Aber solange wir selber mit den Kunden arbeiten, glaube ich, wir müssen das. Ich habe das auch tatsächlich mal gemacht, auch so ähnlich. Da hieß es dann, bring zu deinen AGBs, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch noch PGBs, also persönliche Geschäftsbedingungen. Also was sind deine Bedingungen, dass du eine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehst? Und ja, ich glaube, wir müssen, um das ganz kurz zu beantworten.
Also ich habe tatsächlich in meinen Angeboten gibt es einen Passus, der unten dabei ist, mit der Bedienungsanleitung für den Angry Teddy, nämlich wie ich mir Zusammenarbeit vorstelle. Einfach solche Undinge wie Freitagnachmittag ein Mail schicken mit Deadline Montag in der Früh ist für mich tatsächlich mittlerweile ein Kriterium. Wenn das wer wiederholt macht, kann schon mal ein Notfall sein, aber wenn das wer wiederholt macht und als Regel, beende ich die Zusammenarbeit, weil das einfach null Respekt vor in dem bei mir am Familienvater gibt, der am Wochenende tatsächlich einmal was anderes macht als Dienstleistung erbringt.
Absolut, absolut. Also ich habe das zum Beispiel auch in meinem Programm, dass ich sage, die Facebook-Gruppe ist Montag bis Freitag zu den normalen Büroöffnungszeiten bedient. In dieser Zeit gibt es Support. Und auch, dass Instagram-Nachrichten nicht beantwortet werden. Also wenn mir die Leute, obwohl sie meine Kunden sind, sage ich immer wieder, lass uns die Kanäle nutzen, die wir als Kundenbeziehung ausgemacht haben. Und ich meine, man kann das ja dann auch gut begründen, dass zum Beispiel auf Social Media einfach Nachrichten auch untergehen. Wohingegen die Kanäle, wo du weißt, da kommen meine Kundennachrichten rein, da guckst du ganz anders rein, da kannst du ganz anders damit umgehen. Und je mehr Menschen das vorleben, dass wie wichtig diese Grenzen sind, dass wir diese Grenzen setzen, umso mehr Menschen trauen sich auch, das zu tun. Und gerade wenn ich mir meine Kundinnen so anschaue, das sind oft selbst Menschen, die sich wünschen, stärkere Grenzen zu setzen. Mhm. Also ist es irgendwie auch Teil meines Auftrags, das auch vorzuleben. So schwierig es manchmal fällt. Naja, weil natürlich will man helfen, ne? Immer, jederzeit.
Ja, also ich habe ganz lang den Glauben gehabt, wenn ich da jetzt Nein sage, dann bin ich ja nicht mehr attraktiv als Dienstleister. Damit verliere ich den Kunden, damit verliere ich Aufträge und habe mich selbst so in so eine untertänige Position gebracht dem Kunden gegenüber und bin da dann drauf gekommen, dass diese Freiheit, die ich ja eigentlich haben wollte, ich selbstständig dann dem Kunden wieder übertragen habe und gesagt habe, okay, tu mit mir, was du willst, so ganz überspitzt gesagt, was natürlich nicht gesund ist.
Ja.
Für diese zarten, langwierigen, vielleicht auch mal nicht ganz so einfachen Phasen, egal ob das jetzt wirtschaftlich oder mental ist, was sind denn so deine Dinge, an denen du dich im Geschäft dann wieder aufrichtest?
Für mich ist es tatsächlich immer wieder dieses Back-to-Basic-Gehen. Also ja, sein Warum hat man ziemlich schnell beantwortet irgendwann, ne? Aber wie lebe ich das dann wirklich? Was sind meine Werte? Was wünsche ich mir? Also ich beschäftige mich tatsächlich, wenn im Außen gerade wenig zu erreichen ist, beschäftige ich mich wieder mehr mit mir, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn das dann einen vor finanzielle Schwierigkeiten stellt, dann finde ich, man darf sich auch daran erinnern, dass Sicherheit eben ein Bedürfnis ist auf der Grundpyramide, das wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und solange wir uns nicht sicher fühlen, ist einfach alles, was darüber kommt, wirklich schwierig umzusetzen. Also wenn du in der Zeit wieder eine Teilzeitfestanstellung nehmen möchtest oder so, damit du dich besser fühlst, damit du wieder nach anders außen auftreten kannst, dann mach das. Also so, ich finde, etwas, was mir echt begegnet von Menschen, wo ich es gerade mitkriege, dass sie gerade einen Freelance-Auftrag wieder einen längeren haben oder eine Teilzeitfestanstellung, weil einfach gerade die Wirtschaftslage schwierig ist und sie in ihrem Business strugglen, dass sie das oft so als ein Versagen sehen. Und das tut mir echt wahnsinnig weh, das zu hören, weil ich denke so, hey, du versagst nicht, du deckst gerade einfach nur ein Grundbedürfnis. Mhm. Und du weißt nicht, was in 3 bis 5 Jahren ist. Also sei fein damit, das ist völlig in Ordnung. So. Mhm.
Wenn du so zurückblickst auf da, wir leben nach vorne und verstehen nach hinten.
Ja.
Was wäre denn so das Ding, wo du denkst, das hätte ich echt gern früher verstanden? Also so der Klassiker, was würdest du, weiß ich nicht, der 16-Jährigen, weil wir es heute schon gehabt haben, was würdest du der mitgeben, wenn mit dem Wissen von heute?
Ah, tatsächlich der Einfluss vom Körper. Also durchs Yoga wann habe ich denn mit Yoga angefangen? Ende 20? Habe ich da schon auch ein Gespür dafür bekommen, aber mir hat da die mentale Komponente noch gefehlt, zu verstehen, was ist das denn? Also warum geht's mir besser nach dem Yoga? Und das ist jetzt ein Baustein, den ich durch diese Nervensystemarbeit noch bekommen habe, von dem ich mir gewünscht hätte, den hätte ich so viel früher gehabt. Und zwar nicht nur im Business, sondern im gesamten Leben. Allein schon dieses ich habe es früher nicht gut aushalten können, wenn jemand mit mir im Raum war und die Person war richtig traurig oder richtig wütend, also hat so ganz starke Gefühle gehabt. Und dieses Wissen, dass ich da sein kann und wenn ich mich selber reguliere, dass ich die andere Person dadurch mitreguliere. Ich muss nicht mal unbedingt was sagen. Mhm. Ich muss mich auf meine meine Atmung, meine Muskelspannung konzentrieren und helfe der Person damit. Und natürlich helfe mir immer wieder damit. Das ist was, das hätte ich echt so gern früher gewusst. Für all diese Phasen, wo ich mir unnötig einen Kopf gemacht habe, wo ich es mir unnötig schwer gemacht habe, ja.
Jetzt ist da sehr wahrscheinlich ein Unterschied Männer und Frauen. Aber sind wir uns über unsere, jetzt großes Wort im Business-Zusammenhang, sind wir uns über unsere Gefühle zu oft nicht im Klaren? Einfach, ich meine jetzt wirklich dieses Hinspüren, wie geht's mir gerade mit einer Situation und das auch zur Grundlage für auch Entscheidungen im Business zu machen.
Definitiv, ja. Und aus unterschiedlichen Ursachen. Also manchmal, weil wir nicht hingucken wollen, weil wir Angst haben, dass dann da ein Gefühl ist, das heißt, wir müssen zum Beispiel irgendwas verändern. Das ist natürlich, Veränderung ist ja auch immer, das löst dann wieder neue Ängste aus. Also gar nicht so einfach. Und das andere ist, dass wir auch gar nicht dazu kommen. Dass wir so sehr im Modus nach vorne und immer weiter und noch was ausprobieren und so, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, erstmal hinzuspüren, wie es uns geht. Also es kann sowohl sein, dass man Angst davor hat, als auch, dass man im ganzen Gewusel nicht dazu kommt. Ja.
Zum Abschluss. Wir haben jetzt einen sehr breiten Weg an Themen hingelegt. Kann auch was sein, was jetzt vielleicht im Podcast schon vorkommen ist, vielleicht was ganz was Neues. Aber wenn man jetzt so nach unserem Gespräch zurückschaut, als Hörer, Hörerin, was sollte denn unbedingt an Botschaft von dir noch hängen bleiben?
Ich glaube tatsächlich, dass wo wir jetzt am Schluss abgebogen sind, diese Frage, wie fühlst du dich mit deinem Business? Also sowohl im Thema Sichtbarkeit, für das ich ja stehe, mit dem Content, als auch natürlich darüber hinaus die ganzen finanziellen Fragen, die Sicherheitsfragen. Wie fühlst du dich damit? Und ich finde wirklich absolut genial nochmal diese Frage, einerseits nach den Grundbedürfnissen und andererseits, ich gehe ja beim Warum auch immer auf diese Ebene des Grundbedürfnisses hinab. Mhm. Also ich frage quasi so lang, warum, bis ein Grundbedürfnis rauskommt. Und jeder ist übrigens überzeugt davon, dass die anderen auch dieses Grundbedürfnis als wichtigstes haben. Und wir haben ja doch eine ganze Menge. Also wir haben ja auch nicht nur die auf der Pyramide sind, sondern es gibt verschiedene Modelle von Max Neef und so auch noch, wo noch andere mit dazukommen. Zum Beispiel Erkenntnis ist auch ein ganz großes. Oder auch tatsächlich auch einfach Freude schaffen. Das sind so Dinge, die auch noch mit dazukommen. Und sich damit wirklich nochmal zu verbinden, sich zu fragen, ist das eigentlich bei mir gerade gedeckt? Was ich da für andere decken möchte mit meinem Warum? Das ist wahnsinnig hilfreich, denke ich.
Ja, die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ich habe es gemacht, über Link Persönlichkeitsprofil dann auch in dieser Phase machen lassen, wo bei mir die Sicherheit mitunter auch rausgekommen ist. So gab es dann noch andere. Und ich weiß, wie enttäuscht meine Frau damals war, dass bei mir nicht Liebe rausgekommen ist.
Ist das bei ihr rausgekommen?
Also sie hat nicht das Profil, aber es ist halt bei ihr ein Wert, der sehr wichtig ist, der jetzt tatsächlich in all den Beschäftigungen, die ich gehabt habe, natürlich wird Liebe immer ein wichtiger Wert sein, aber er kommt halt tatsächlich in meinen Mustern nicht im Zentrum vor, sondern er ist halt dabei, aber halt nicht im Zentrum. Und das unterstreicht genau das, was du sagst, jeder ist überzeugt, der eigene Wichtige und Liebe kann man halt blöd wegdiskutieren, weil es halt so.
Ja, es klingt halt immer besser als die anderen Werte irgendwie. Aber bei mir ist es sogar noch schlimmer. Bei mir ist es Anerkennung. Also das ist wirklich so, oh Gott, was heißt das jetzt? Bin ich also eine ganz furchtbare Narzisstin oder was bedeutet das, ne? Und deshalb liebe ich es auch dafür, andere Wörter zu finden, sowas wie eben Wertschätzung, gesehen werden. Also das einfach so, dann kann ich es fühlen. Anerkennung bin ich so, nee, ich brauche keinen Porsche. Also, was soll das? So ein bisschen in die Richtung, ja.
Bianca, vielen herzlichen Dank für die wirklich tiefen Einblicke, die du gegeben hast. Natürlich Kontaktdaten zu dir, wie man dich findet, ist alles in den Shownotes dann zu diesem Podcast zu finden. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht auch ohne Mikrofon bald wieder.
Sehr gern. Danke, Daniel.
Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.